Die Salbung ist ein schier unerschöpfliches Thema und wir haben bisher die Salbung vor allem anhand von Beispielen aus dem Alten Bund studiert und vielleicht denkst du manchmal, ja, das ist so weit weg, dieses Alte Testament mit seinen Schattenbildern und mit seinen Archetypen, könnte man sagen, was soll ich damit anfangen, was hat das mit mir, mit meinem Leben zu tun? Und wir haben jetzt zweimal das Leben von Elisa, seinen Dienst, die Salbung im Leben von Elisa studiert und er insbesondere, wir werden das auch heute Abend wieder tun, er insbesondere ist eigentlich ein Typus auf das Neue Testament hin, auf den neuen Bund hin. Wenn wir sein Leben und seinen Dienst studieren und das, was in seinem Dienst geschehen ist, durch die Salbung, dann sehen wir deutlich eine Vorwegnahme von neutestamentlichen Dimensionen auf den Dienst Jesu hin. Sind das Bilder und sind das Dinge, die dort geschehen sind, in seinem Leben, in seinem Dienst. Wunder, Zeichen, Werke von einer Größe, von einer Dimension, wie wir sie eigentlich nur bei Jesus wiederfinden. Ich habe vorhin zu meiner Frau gesagt, wenn man Elisa anschaut und dieses gehäufte Vorkommen von Zeichen und Wundern, das er tun konnte, die er tun konnte aufgrund der Salbung, die von Elia auf ihn übergegangen war und die er in einem doppelten Maß besaß, dann sucht das seinesgleichen im Alten Testament. Wenn wir Mose neben ihn stellen, dann können wir sagen, okay, Mose hat das Rote Meer geteilt und viele großartige Wunder getan, die von einer noch größeren Dimension waren. Aber gleich danach kommt Elisa. Gleich danach kommt er und er ist, wie gesagt, ein Bild auf den neuen Bund hin. In Jesaja 10, Vers 27 lesen wir diese bekannten Worte, die wir auch schon angeschaut haben. Es wird aber geschehen an jenem Tag, dass seine Last weichen wird von deiner Schulter und sein Joch von deinem Hals. Und das Joch wird zerstört werden infolge der Salbung, wie es heißt in der Schlachter 2000 Übersetzung. Das Joch wird zerstört werden infolge der Salbung. Was für ein Joch wird zerstört werden? Welches Joch? Wie viele Joche werden zerstört werden infolge der Salbung? Ich denke, dass das eine Universalverheißung ist, die wir anwenden können für jedes Problem, für jede Bedrückung, für jedes Joch, das der Feind auf unser Leben gelegt hat, unter dem wir leiden, unter dem wir darben, unter dem wir dahinschleichen durchs Leben. Das ist eine Verheißung dafür, dass Gott durch die Salbung dieses Joch zerstören will. Und ich denke, der Grund, warum auch viele Christen unter einem Joch leben, oder manchmal müsste man fast sagen, nicht nur unter einem Joch, sondern unter vielen Jochen, ist schlicht und einfach der, dass sie nicht nahe genug an der Salbung dran sind. Dass sie nicht dieses Trachten haben nach der Salbung, dass sie nicht dieses Verlangen haben, vielleicht auch gar nicht dieses Wissen haben, dass die Salbung, die reale, erfahrbare Gegenwart des Heiligen Geistes ihnen tatsächlich helfen könnte. Sie rennen von Pontius zu Pilatus, sie besuchen Seelsorgeseminare, sie besuchen Konferenzen, sie tun dies und jenes, wo ihnen Besserung versprochen wird. Und doch passiert wenig bis nichts. Warum? Weil sie nicht an die Salbung herankommen. Weil sie die Salbung nicht für sich in Anspruch nehmen, damit diese Joche zerstört werden können. Denn du brauchst diese Berührung mit der Salbung, damit das Joch weicht. Und vor allem auch, damit es bleibend weg ist von dir. Damit es bleibend eine Veränderung geben kann in deinem Leben. Kenneth Copeland hat über die Salbung manchmal gesagt, und das ist so eine Progression, die er beschreibt, und zwar sagt er auf Englisch, no word, no anointing. Wo kein Wort ist, also wo das Wort Gottes nicht gepredigt wird, gelehrt wird, da ist auch keine Salbung. No anointing, burdens and yokes remain generation after generation. Das bedeutet so viel wie, wenn keine Salbung da ist, dann bleiben Joche und Bedrückungen auf den Menschen Generation um Generation. Das heißt also, das Joch, welches du vielleicht jetzt noch trägst und wo du denkst, ja, ich kann ganz gut damit umgehen, du wirst es an die nächste Generation weitergeben. Du wirst es an die Generation deiner Kinder weitergeben. Es ist nicht nur dein Joch, in Anführungszeichen, sondern es ist ein Joch, das du vererben wirst. Und wenn kein Wort da ist, wenn kein Wort Gottes gepredigt wird oder wenig davon oder in einer falschen Weise, dann wird keine Salbung da sein. Wenn keine Salbung da ist, dann geschieht genau das, was Kenneth Copeland sagt, nämlich, dass diese Joche und Bedrückungen bleiben, Generation um Generation. Und das ist traurig. Und es müsste nicht so sein. Es ist insbesondere deswegen so traurig, weil es nicht so sein müsste. Sonst könnte man ja sagen, okay, es geht eben nicht anders. Aber es geht sehr wohl anders. Denn wenn du die Salbung in Anspruch nimmst gegen das Joch, dann kannst du sicher sein, es wird etwas geschehen und du wirst bleibende Freiheit erfahren. Und bei Elisa, in seinem Dienst, sehen wir viele, viele Beispiele dafür, wie die Salbung Joche zerstören kann. Wie die Salbung ein Joch zerstören kann. Deswegen ist das, was wir bei ihm sehen, so hochaktuell. Auch für uns. Denn wir haben hier eine Palette von Beispielen, die wir auf unser Leben beziehen können, von denen aus wir abstrahieren können, wo wir sagen können, okay, da hat er ein Eisen im Wasser schwimmen lassen, indem er ein Holz hineinwarf. Was bedeutet das für mich? Da können wir sagen, okay, da herrschte Hungersnot und sie haben irgendetwas eingesammelt, was sie auf dem Feld gefunden hatten, wussten nicht, was es ist und kochten einen Brei daraus und siehe, das war giftig. Aber Elisa schlägt nicht die Hände über dem Kopf zusammen, sondern er sagt, komm, cool down, Leute, alles halb so schlimm, bringt mir Mehl, mischt das Mehl in den Topf und das Zeug ist nicht mehr giftig. Du kannst Situationen verändern zu deinen Gunsten. Aber lass uns hier einmal ganz von vorne beginnen bei Elisa, und zwar mit den Wundern, die er tat, von Anfang an. Ich habe es heute gezählt, es sind insgesamt 19 Wunderwirkungen in der einen oder anderen Weise, die aufgezeichnet sind in der Schrift. Und wir studieren nicht alle heute Abend, keine Angst. Das Ganze beginnt mit 2. Könige, Kapitel 2, die Verse 13 bis 15. Unmittelbar nachdem Elia in den Himmel aufgefahren war und ihm der Mantel entfallen war, der ja ein Zeichen, ein Symbol für diese Salbung Gottes auf seinem Leben war, und Elisa diesen Mantel aufnahm, lesen wir hier, und er hob den Mantel des Elia auf, der diesem entfallen war, kehrte um und trat an das Ufer des Jordan. Und er nahm den Mantel des Elia, der diesem entfallen war, und schlug auf das Wasser und sagte, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Auch er schlug also auf das Wasser und es teilte sich hierhin und dorthin und Elisa ging hinüber. Als nun die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren, ihn sahen, sagten sie, der Geist des Elia ruht auf Elisa. Und sie kamen ihm entgegen und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Das ist das erste Wunder, das geschieht im Dienst von Elisa. Und wie ich schon sagte auch, es ist eigentlich so, wie wenn das Leben von Elia aufhört und sich dem Ende zuneigt und er ein letztes Wunder tut, indem er mit seinem Mantel auf den Jordan schlägt und trockenen Fußes mit Elisa hinübergeht. Und als Anfang der Werke Elisas geschieht genau dasselbe. Wir könnten sagen hier, das ist wie eine Eieruhr, die in der Mitte schmal wird und auf der anderen Seite wieder einen dicken Bauch bekommt. So wirkte die Salbung und begann in diesem Dienst von Elisa mit demselben Wunder, das Elia als letztes getan hatte. Und dieser Satz hier, wo es heißt in Vers 14, und er nahm den Mantel des Elia, der diesem entfallen war, und schlug auf das Wasser und sagte, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Dieser Satz, der war mir lange Zeit ein Rätsel. Ich habe mich immer gefragt, warum sagt er, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Wusste er denn nicht, dass die Salbung auf diesem Mantel war? Wusste er denn nicht, dass die Salbung auf ihn übergegangen war, nachdem er den Preis bezahlt hatte? Nun, ich denke, er wusste es sehr wohl. Was bringt Elisa zum Ausdruck mit diesen Worten? Eigentlich müsste man es anders lesen. Ich glaube, dass das ein Triumphruf ist. Ein Triumphruf. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt sagt er, und jetzt, wo ist der Gott des Elia? Ich weiß, wo er ist. Er ist in diesem Mantel, er ist auf meinem Leben und jetzt werde ich dieselben Werke tun und werde doppelt so viele tun wie mein Vorgänger Elia. Es gibt keinen Grund anzunehmen, dass der Herr, der Gott Elias, nicht auf diesem Mantel ist. Nun, ihr wisst, der Mantel ist nur ein Symbol, aber ich bleibe einfach bei diesem Bild, ja. Er wusste ganz genau, was er tat. Da war ein Triumph darin. Wow, jetzt habe ich's. Ich habe den Preis bezahlt. Ich habe die Bedingungen erfüllt. Ich habe meinen Vater gesehen, als er in den Himmel aufgefahren ist. Habe mich nicht ablenken lassen von den feurigen Pferden und den goldenen Wagen, die kamen, um ihn zu holen. Er hatte den Preis bezahlt. Und weißt du, wenn du sicher bist, dass du den Preis bezahlt hast für die Salbung, dass du in der Gegenwart Gottes stehst und das nicht aus Eigennutz tust, sondern um den Menschen zu dienen, zu denen du gesandt bist, dann kannst auch du mit Gewissheit sagen, wo ist der Herr, der Gott des Elia? Halleluja! Er ist in meinem Hemd, er ist in meinem Körper, er ist in meiner Hose, er ist in meinem Mantel, er ist in mir. Dann kannst du mit demselben Triumph auftreten. Ich bin überzeugt, dass Elisa keinen Augenblick daran zweifelte, was geschehen würde, wenn er mit diesem Mantel auf den Jordan schlug. Er hatte es gesehen. Dieser Mantel war nicht zufällig Elia entfallen. Das war nicht, weil alles so schnell ging und die Wagen so schnell davon fuhren, dass Elia seinen Mantel nicht mehr halten konnte. Nein, sondern Elia hatte diesen Mantel zurückgelassen als Zeichen dafür, Elisa, ich komme deiner Bitte nach, ein doppeltes Maß des Geistes, der auf meinem Dienst und auf meinem Leben war, soll nun auf deinem Leben sein. Und dann lesen wir hier in Vers 15, und nun, als nun die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren, das waren die Zuschauer, die bis anhin nur zugeschaut hatten, skeptisch waren, zwar wussten, dass Elia weggenommen würde, aber nicht so viel anfangen konnten mit dieser Tatsache. Es war ihnen nicht der Mühe wert, Elia noch weiter nachzufolgen. Sie wollten nur das Spektakel sehen. Sie sind jetzt überzeugt. Als nun die Söhne der Propheten, die gegenüber in Jericho waren, ihn sahen, sagten sie, der Geist des Elia ruht auf Elisa. Und sie kamen ihm entgegen und warfen sich vor ihm zur Erde nieder. Sie anerkennen das. Sie müssen es anerkennen, dass der Geist von Elia auf Elisa übergegangen war. Das ist eine Bestätigung, auch von Seiten dieser Söhne der Propheten. Und du kannst sicher sein, wenn die Salbung tatsächlich auf deinem Leben ist, dann werden Menschen das anerkennen. Wisst ihr, wir erleben es immer wieder im Leib Christi, dass es solche, man könnte sie verkannte Genies nennen, gibt. Leute, die das Gefühl haben, sie sind über alle Maßen gesalbt, aber niemand sieht sie. Niemand anerkennt sie, niemand folgt ihnen nach, sie sind Rufer in der Wüste. Sie schreiben irgendwelches Zeug im Internet, in der Meinung, dass sie die Autorität sind für alles, aber niemanden interessiert es. Sie sind krautige, eigenbrötlerische Typen, die das Gefühl haben, sie seien die Endzeitpropheten schlechthin. Und die Leute würden gut daran tun, ihnen zu folgen. Aber nein, niemand sieht es, niemand anerkennt es. Warum? Weil ich so gesalbt bin. Völlig falsch. Wenn du tatsächlich die Salbung Gottes auf deinem Leben hast, dann werden früher oder später andere Menschen das sehen und anerkennen und dich sich vor dir beugen, in Anführungszeichen. Denn wie wir auch bei Elia schon gesehen haben, auch er meint, er wäre der Einzige, der übrig geblieben ist. Aber Gott musste ihm sagen, Elia, hallo, ich habe 5000 in Israel, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt haben. Ein paar Gesinnungsgenossen hast du noch, sind 5000. Nun, die Auswirkungen der Salbung, diese Teilung des Jordan, das ist das erste Wunder, das er tat. Und es folgt das zweite Wunder auf dem Fuß. Der zweite Streich erfolgt sogleich, könnte man sagen. Und zwar lesen wir davon in Kapitel 2, die Verse 19 bis 22. Und die Männer der Stadt, die Rede ist hier von Jericho, sagten zu Elisa, sieh doch, die Lage der Stadt ist gut, wie mein Herr sieht. aber das Wasser ist schlecht, darum kommt es im Land zu Fehlgeburten. Da sagte er, bringt mir eine neue Schale und tut Salz hinein. Und sie brachten sie ihm. Und er ging hinaus zu der Quelle des Wassers, warf das Salz hinein und sagte, so spricht der Herr, ich habe dieses Wasser gesund gemacht, nicht mehr soll Tod und Fehlgeburt daraus entstehen. Und das Wasser wurde gesund bis auf diesen Tag nach dem Wort, das Elisa geredet hatte. Das, was Elisa hier tut, hat sofort einen Nutzen für die Allgemeinheit. Siehst du, Elisa war nicht so, dass er einfach nur um der Wunder willen irgendwelche Dinge tat, irgendwelche verrückten, übernatürlichen Dinge, sondern er lässt sich bitten. Er lässt sich bitten, etwas zu tun, etwas zu ändern an der Situation der Menschen. War das ein Joch, das auf dieser Stadt lag? Ist das ein Joch? Stell dir vor, du wohnst in einer wunderschönen Stadt wie Schaffhausen. Und die Lage ist wunderbar, man. Wir haben den Rhein, wir sind hier im schönen Randengebiet, Schwarzwaldausläufer etc. Wir haben es schön hier, amen. Stell dir vor, auf einen Schlag wären alle Brunnen, alles Grundwasser wäre vergiftet und würde dazu führen, dass dauernd Fehlgeburten und Tod geschehen in der Stadt. Es wäre ein Joch, und zwar ein ziemlich schweres, ein drückendes Joch auf den Schultern der Menschen. Und die Salbung durch den Dienst von Elisa wirkte dahingehend, dass dieses Joch entfernt wurde. Gott möchte, dass das Joch entfernt wird. Und ist es nicht oft so, dass wir in Situationen leben, wo wir sagen, eigentlich geht es mir ganz gut, aber. Ich kenne das auch, alles ist wunderbar, aber. Und dieses Aber, und versteht mich bitte nicht falsch, wir dürfen dieses Aber haben. Wir müssen nicht immer so zufrieden sein und sagen, ja, man muss halt zufrieden sein mit dem, was wir haben. Mit Gott ist ja gut, oder? Was will man mehr? Anderen geht es noch viel schlechter. Nein, sondern wenn dich etwas wirklich bedrückt, wenn da ein Joch ist in deinem Leben, auch wenn es ein kleines Joch sein mag, übrigens aus kleinen Jochen werden schnell große. Der Teufel hat da so ein Talent entwickelt, aus kleinen Jochen große zu machen. Viele Zündhölzer ergeben auch ein großes Joch, ja, irgendwann. Der Teufel ist so ein Bastler. Ihr kennt ja alle diese Hobbyisten, die aus Zündhölzern den Eiffelturm nachbauen und so. Ist mir ein Rätsel, wie man das tun kann. Aber der Teufel funktioniert ganz ähnlich. Er nimmt viele kleine Hölzchen, Zündhölzer, Zahnstocher und baut daraus ein Riesending, wenn du ihn bauen lässt. Aber die Salbung ist da, um dieses Joch wieder zu zerstören, wenn du den Herrn das machen lässt. Solange du aber so bescheiden bist und sagst, ja, nein, weisst Herr, ja, mir geht's gut, ich brauche da keine Hilfe, solange wirst du dieses Joch tragen. Solange wirst du Tod hervorbringen, solange wirst du Fehlgeburten hervorbringen, womöglich. Das ist auch ein geistliches Bild, versteht das? Tod und Fehlgeburt können auch als geistliche Bilder hier gesehen werden. Nicht nur im natürlichen Bereich muss das so sein. Das kann für uns bedeuten, alles, was wir anpacken, verläuft früher oder später im Sand. Bringt keine echte Frucht hervor. Ist das nicht ein Joch? Ist das nicht ein Fluch, von dem wir befreit werden müssen? Und was tut Elisa hier, nimmt Salz und streut das in die Quelle und so. Wir könnten fast meinen, dass er hier eine Art magische Handlung vollführt. Eine Art Zauberei betreibt. Weiße Magie oder so etwas. Aber weit gefehlt. Eigentlich ist das nur eine Symbolhandlung, die er hier tut. Das bedeutet nicht, dass man sich diese Handlung hätte sparen können. Er sollte das tun, aber wenn wir es genau anschauen, hatte Gott nicht schon im zweiten Buch Mose die Verheißung gegeben, dass er Tod und Fehlgeburt aus der Mitte des Volkes entfernen würde? Was Elisa hier tut durch die Salbung, und das tut die Salbung immer, ist ein Wieder-in-Kraft-Setzen von uralten Verheißungen. Versteht ihr? Die Salbung funktioniert und basiert immer auf rechtmäßigem Grund und Boden. Die Salbung ist nicht das Zaubermittel, das uns der Verpflichtung enthebt, das Wort Gottes zu studieren, die Verheißungen Gottes in Anspruch zu nehmen, sondern die Salbung funktioniert umso besser dort, wo der Wille Gottes bekannt ist. Eigentlich tat Elisa nichts anderes, als diese Bevölkerung daran zu erinnern, ihr habt ein Recht auf das, was ich jetzt hier tue. Ihr habt ein Recht darauf, dass Tod und Fehlgeburt weichen aus eurer Mitte. Gott hat es dem Volk verheißen, schon vor Hunderten von Jahren. Das war es, was Elisa hier tat. Nicht irgendwie, er hatte nicht ein spezielles Salz entwickelt in seinem geheimen Labor, das er jetzt hier zum Einsatz brachte, sondern das war eine Art Glaubenshandlung, die er tat. Eine symbolische Handlung, die auf das hinwies, was das Wort Gottes tun kann, denn das Wort Gottes wird mit Salz verglichen. Es hat eine konservierende Wirkung, es hat eine würzende Wirkung. Oh, was wäre das Leben ohne das Wort Gottes? Oh, was wäre mein Leben ohne das Wort? Ich kann es euch sagen, eine fade Suppe. Mein Leben wäre eine fade Suppe ohne dieses Wort. Ich hätte nicht viel zu sagen ohne dieses Wort. Ich wäre vielleicht irgendwo ein Hobbyphilosoph geworden. Oder bestenfalls ein Journalist oder was weiß ich. Aber ich hätte nicht viel wirklich Substanzielles zu sagen ohne dieses Wort, ohne dieses Salz. Und dieses Salz hier ist noch immer in der Lage, dein Wasser sauber zu machen. Dieses Salz, mit Hilfe der Salbung des Geistes, ist noch immer in der Lage, dein Wasser zu reinigen, sodass es gesund wurde und kein Tod und keine Fehlgeburt mehr hervorbringt. Das nächste Wunder, in Anführungsstrichen, das er bewirkt, ist ein sehr negatives. Und zwar heißt es hier in Kapitel 2, in den Versen 23 bis 24, und er ging von dort hinauf nach Bethel. Wie er nun den Weg hinaufging, kamen kleine Jungen aus der Stadt heraus und verspotteten ihn und sagten zu ihm, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf. Er aber wandte sich um, sah sie an und verfluchte sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bärinnen aus dem Wald und zerrissen von ihnen 42 Kinder. Was machen wir mit so etwas? Was hat das bitte schön mit Gott zu tun? Was hat das mit der Salbung des Geistes zu tun? Was soll das, Elisa? Gerade noch rettest du eine Stadt vor Tod und Fehlgeburt und jetzt lässt du hier 42 Kinder zerreißen von zwei hungrigen Bärinnen. Geht's dir noch gut? Bist du noch ganz bei Trost, Elisa? Müssen wir dich einbuchten? Was machen wir mit so einer Geschichte? Was ist das? Ist das ein Märchen? Das klingt fast so ein bisschen, Amen. Nein, das ist Realität. Das ist ein biblisches Exempel. Das ist ein biblisches Beispiel für etwas, und zwar für etwas, das wir unbedingt verstehen müssen. Nun, wir haben den Trost, dass sich ein solches Ereignis nicht wiederholt. So etwas findest du weder bei Elia noch bei irgendeinem anderen Propheten. Das ist ein Exempel, ein Beispiel, das der Herr gesetzt hat für etwas Wichtiges, für etwas, das wir verstehen müssen, und zwar für Folgendes, nämlich, dass man mit der Salbung und mit den Gesalbten keinen Spott treibt. Eine ganz wichtige Lektion, die es dem Herrn wert war, in Anführungszeichen, 42 Kinder zu opfern. Bitte versteht mich nicht falsch, ja? Ihr wisst schon, was ich meine. Ich kann das nicht löschen hier aus der Bibel, es steht da. Aber der Herr möchte uns etwas zeigen damit, das wir auf keinen Fall vergessen dürfen, nämlich, dass man mit der Salbung und mit den Leuten, auf denen die Salbung ist, keinen Spott treibt. Amen, das ist eine ernste Lektion. Sie ist es wert, gelernt zu werden. Ich meine, wir könnten sagen, was für eine Bagatelle. Der gute Elisa ist so eitel, dass es ihn schwer verletzt, dass kleine Jungen ihn einen Kahlkopf nennen. Das wäre wie wenn du mich jetzt einen Kahlkopf nennen würdest, ja. Bin zwar noch nicht völlig kahl, aber so am Anfang davon, ja. Nun, wir würden darüber stehen. Wir würden denken, ja, komm, ihr wisst es nicht besser. Aber Elisa lässt sich dazu hinreißen, in Anführungszeichen, hier einen Fluch auszusprechen. Warum tut er das? War er so unsicher? War er so eitel? Nein. Es geht um die Salbung. Es geht darum, dass alle nachfolgenden Generationen etwas lernen, nämlich es ist völlig egal, wie jemand aussieht. Es ist völlig egal, ob jemand Haare auf dem Kopf trägt oder nicht. Es ist völlig egal, ob jemand eine gute Figur macht oder nicht, ob jemand da einen tollen Body präsentieren kann oder nicht, solange er gesalbt ist. Und wenn jemand gesalbt ist, dann hüte dich davor, deinen Spott mit ihm zu treiben. Egal, ob er eine komische Frisur hat oder gar keine Haare hat, ob er eine breite, geblümte Krawatte trägt oder eine mit Mickey Mouse drauf, spielt alles keine Rolle. Wenn die Salbung Gottes auf dem Leben eines Menschen ist, dann taste ihn nicht an. Auch nicht im Spaß. Dann mokier dich nicht darüber, wie er heute wieder angezogen ist, er oder sie. Oder was für eine Frisur er hat. Und wisst ihr, es gibt viele moderne Erscheinungsformen dieser Art von Spott. Ich kann mich erinnern, zum Beispiel Benny Hinn. Benny Hinn hatte ja jahrelang eine sehr seltsame Frisur, ja. So, wahrscheinlich hat er auch langsam seine Haare verloren und er hat seine Haare immer so gekämmt, so extrem schwungvoll. So. Und dann hinten hat er einen sehr flachen Hinterkopf. Gut, ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht dasselbe mache. Und viele Leute haben sich mokiert über diese Frisur. Nun, wer bist du, dass du deinen Spott treibst mit einem Mann Gottes, in dessen Versammlung Hunderte, wenn nicht Tausende von Menschen errettet und geheilt wurden? Catherine Kuhlman, die Frau mit den weiten Ärmeln, mit den Engelsärmeln. So Kleider hat sie angehabt, breite Ärmel vorne, dass sie sich kaum bewegen konnte. Eine Frau, die über die Bühne sich bewegte, wie wenn sie gerade aus dem Himmel herabgestiegen wäre. Ich kenne viele Leute, die ihren Spott getrieben haben mit Catherine Kuhlman. Aber wer bist du, dass du deinen Spott treibst mit einer Frau, in deren Versammlungen Hunderte, Tausende, Zehntausende von Menschen spontan geheilt wurden von Krebs, von Multiple Sklerose, von Lähmungen, von Blindheit, von Taubheit, von jeder Krankheit, die du dir vorstellen kannst und deren Salbung weitergegeben wurde auf andere Männer und Frauen Gottes? Halleluja, wir tun gut daran, hier ein bisschen Respekt zu lernen. Egal wie exzentrisch jemand auftritt, wenn das die Art und Weise ist, wie der Herr ihn instruiert hat, aufzutreten, dann lass es doch bitte so sein. Wer weiß, was für eine Art von Exzentrik du entwickelst, wenn du 10 Jahre lang auf der Bühne stehst und irgendwelchen Kohlköpfen predigst. Das nächste Wunderwerk, das Elisa tat, war eine Weissagung, die er aussprach für Josaphat. Wir finden diese in 2. Könige 3 in den Versen 11 bis 20. Also ich werde sie alle erwähnen, aber nur auf einen Teil noch eingehen. Aus Zeitgründen eine Weissagung für Josaphat. Und zwar heißt es hier, Josaphat aber sagte, ist hier kein Prophet des Herrn, dass wir den Herrn durch ihn befragen können? Da antwortete einer von den Dienern des Königs von Israel und sagte, Elisa ist hier, der Sohn des Schafat, der Wasser über Elias Hände goss. Und Josaphat sagte, das Wort des Herrn ist bei ihm. Da ging der König von Israel und Josaphat und der König von Edom zu ihm hinab. Und Elisa sagte zum König von Israel, was habe ich mit dir zu tun? Geh zu den Propheten deines Vaters und zu den Propheten deiner Mutter. Er war nämlich ein gottloser König gewesen wie seine Vorfahren. Der König von Israel aber sagt zu ihm, nein, hat doch der Herr diese 3 Könige gerufen, um sie in die Hand Moabs zu geben. Da sagte Elisa, so wahr der Herr, der Heerscharen lebt, vor dem ich stehe. Fürwahr, wenn ich nicht auf Josaphat, den König von Juda, Rücksicht nehme, der war gottesfürchtig, so würde ich dich weder anblicken noch beachten. Und nun holt mir einen Saitenspieler. Und es geschah, als der Saitenspieler spielte, da kam die Hand des Herrn über ihn. Hier sehen wir etwas von der wichtigen Bedeutung von Musik im Zusammenhang mit der Salbung, im Zusammenhang mit der Freisetzung von Salbung. Nun, es war eine besondere Situation, der sich Elisa hier gegenüber sah, nämlich dass er für einen eigentlich gottlosen König weissagen sollte, den er nur beachtete wegen eines anderen Königs, der gottesfürchtig war. Und er bringt das auch klar zum Ausdruck. Und um diese Situation zu ändern, lässt er einen Saitenspieler rufen. Das heißt, jemand, der die Leier oder die Zither spielte. Und das in einer gesalbten Art und Weise tat. Und dann heißt es, kam die Hand des Herrn über ihn. Das heißt, er hätte anders gar nicht funktionieren können. Wir sehen hier etwas von der wichtigen Bedeutung von Musik im Zusammenhang mit der Salbung. Warum machen wir Lobpreis? Warum machen wir Anbetung? Warum lassen wir am Anfang der Gebetsabende Miriam, wenn sie hier ist, spielen? Oder lassen Musik laufen zum Gebet? Warum tun wir das? Warum ist es eine spezielle Art von Musik? Warum taugt nicht jede Musik dafür? Weil es eine ganz bestimmte Art von Musik ist, die die Salbung freisetzen kann, nämlich Musik, die unter der Salbung gespielt wird. Musik, die von der Salbung inspiriert ist, um wiederum die Salbung freizusetzen, um eine Atmosphäre zu schaffen, in der sich die Salbung wohlfühlt. Ich weiß nicht, wer von euch diese CD schon hat oder kennt, von Daniel Klefeld, mit instrumentaler Klaviermusik drauf. So etwas Gesalbtes. Wenn du diese CD hörst, du kannst nicht anders als den Herrn anbeten, du kannst nicht anders als in die Salbung hineinkommen, du kannst kaum anders als über den Herrn und die Dinge Gottes zu meditieren. Das ist eine Art von Musik, die Salbung freisetzen kann. Nun versteht das bitte nicht falsch. Das ist nicht etwas, was automatisch passiert, sondern es muss jemand da sein, der in die Salbung hineinpresst. Es muss jemand da sein, der grundsätzlich ein Träger der Salbung ist. Aber das sind wir ja unter dem neuen Bund. Amen. Darum ist es so wichtig, dass wir Musik haben. Und zwar nicht irgendeine Musik, sondern gesalbte Musik. Das ist ein Geheimnis an gesalbter Musik, die etwas freisetzt von dem Wirken Gottes in unserer Mitte. Das fünfte Wunder, das Elisa tat, finden wir in 2. Könige 4, den Versen 1 bis 7. Und zwar geht es hier um das Öl im Krug. Und eine Frau von den Frauen der Prophetensöhne schrie zu Elisa: Dein Knecht, mein Mann, ist gestorben. Und du hast doch selbst erkannt, dass dein Knecht den Herrn fürchtete. Nun aber ist der Gläubiger gekommen, um meine beiden Söhne für sich als Sklaven zu nehmen. Da sagte Elisa zu ihr: Was soll ich für dich tun? Sag mir, was du im Haus hast. Sie sagte: Deine Magd hat gar nichts im Haus als nur einen Krug Öl. Da sagte er: Geh hin, erbitte dir Gefäße von draußen, von all deinen Nachbarinnen leere Gefäße, aber nicht zu wenige. Dann geh hinein und schließ die Tür hinter dir und hinter deinen Söhnen zu und gieß in alle diese Gefäße und was voll ist, stelle beiseite. Und sie ging von ihm weg und schloss die Tür hinter sich und hinter ihren Söhnen zu. Während sie ihr die Gefäße reichten, goss sie ein. Und es geschah, als die Gefäße voll waren, da sagte sie zu ihrem Sohn: Reiche mir noch ein Gefäß. Er aber sagte zu ihr: Es ist kein Gefäß mehr da. Da kam das Öl zum Stillstand. Vers 7, und sie kam und berichtete es dem Mann Gottes, und der sagte: Geh hin, verkaufe das Öl und bezahle deine Schulden. Du aber und deine Söhne, ihr könnt von dem restlichen Öl leben. Was haben wir hier? Ein Versorgungswunder. Diese Frau hätte keine Chance gehabt, ansonsten ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Ihr Mann war tot, sie war eine Witwe. Witwen hatten damals nicht etwa eine Witwenversicherung oder Hinterbliebenengeld oder irgendetwas. AHV-Versicherung, Lebensversicherung etc., all das gab es nicht, sondern sie musste ein Einkommen haben. Außerdem hatte sie Schulden, musste den Gläubiger bezahlen. Und Elisa wirkt durch das Öl, dass sie Versorgung erfährt. Durch die Salbung wirst du Versorgung erleben. Wir sehen hier eigentlich in einem doppelten Sinn etwas, was die Salbung tut. Die Salbung sorgt dafür, dass du nicht Mangel leidest. Und zwar nicht nur in einem geistlichen Sinn. Die Salbung ist nicht nur dazu da und dafür da, dass wir im geistlichen Bereich keinen Mangel leiden und geistlich reich sind. Nein, die Salbung will dich überfließend versorgen, auch mit materiellen Gütern. Auch hier wieder könnten wir sagen, was ist der Grund dafür, warum viele Christen am Existenzminimum leben? weil sie nicht wissen, was die Salbung für ihr Leben tun kann. Weil sie nicht wissen, dass die Salbung nicht nur eine geistliche Angelegenheit ist, sondern eine sehr handfeste, fassbare, materielle. Gott hat einmal zu Kenneth Hagin gesagt, wenn du mir nachfolgst, dann werde ich dich reich machen. Wenn du mir nachfolgst, wenn du meinen Willen tust, dann werde ich dich reich machen. Und Kenneth Hagin tat das und der Herr tat seinen Teil. Die Salbung ist dazu da, um dich zu versorgen. Trachtet aber zuerst nach dem Königreich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird alles andere euch zufallen. Wie funktioniert das? Durch die Salbung, durch die Prinzipien des Königreiches Gottes. Und ein Grundprinzip des Königreiches ist die Salbung. Und dann natürlich sehen wir auch ein Bild hier für die Salbung an und für sich. Was sollen wir mit der Salbung tun? Was sollen wir mit dem Krug Öl tun, den wir haben in unserem Leben? Jeder von uns hat eine Grundsalbung. 1. Johannes 2, Vers 27. Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr bedürft nicht, dass euch jemand belehre, sondern wie dieselbe Salbung euch über alles belehrt und wahr ist und keine Lüge ist und wie sie euch belehrt hat, so werdet ihr in ihm bleiben. Jeder von euch hat eine Grundsalbung. Jeder von euch hat einen Krug Öl in seinem Leben. Was tust du mit diesem Krug Öl? Nun, solange der Krug Öl im Regal steht, im Küchenschrank steht, im Kühlschrank steht, bleibt er allein. Wird er nicht wachsen, wird er nicht zunehmen. Was müssen wir tun? Wir müssen weitere Gefäße herbeiholen. Wir müssen weitere Gefäße bereitstellen, in die wir das Öl eingießen können. Ein Bild für Multiplikation. Und siehst du, Gott tat es nicht einfach souverän. Er goss nicht einfach aus dem himmlischen Ölkrug 2 Hektoliter Öl auf die gute Frau herab. Sondern er tat dies erst, als sie die Gefäße bereitgestellt hat. Und er tat es nur genau so lange, wie die Gefäße reichten. Sobald die Gefäße alle waren, war auch das Öl fertig. Hörte die Versorgung auf. Hörte die Salbung auf, könnte man sagen. Wenn du dich mit deiner Salbung nicht mehr multiplizierst, dann bleibst du stehen. Wenn es keinen neuen Menschen mehr gibt, die du mit deiner Salbung erreichen kannst, den du die Hände auflegen kannst, die du lehren kannst, denen du Zeugnis geben kannst, dann bleibst du allein. Dann nimmt deine Salbung nicht zu. Nun, wir müssen immer dort anfangen, wo wir stehen. Amen. Niemand soll sich überfordert fühlen. Wir fangen dort an, wo wir stehen. Aber wir nehmen diesen kleinen Krug Öl und gießen in das nächste Gefäß, das wir haben. Ich denke, am Schluss dieser Serie hier über die Salbung werden wir einen Gottesdienst haben, wo wir euch die Hände auflegen. Wo wir euch die Hände auflegen, um diese Salbung auch auf diese Weise weiterzugeben. Aber wir gießen jetzt schon von diesem Öl aus. Ihr, die ihr heute Abend hier seid, ihr seid diese Gefäße. Ihr bekommt von diesem Öl. Wisst ihr, ein Grund, warum ich eigentlich möchte, dass mehr Leute zu unseren Gottesdiensten kommen, ist, weil ich mehr Gefäße brauche. Ich bin gierig nach Gefäßen. Ich will nicht an den Punkt kommen, wo mein Sohn mir sagen muss, sind keine Gefäße mehr da. Hast du zu wenig Gefäße ausgelehnt, Mutter, Vater? Nein, sondern mehr Gefäße bedeutet mehr Salbung, bedeutet Multiplikation, bedeutet Erweiterung dessen, was der Herr uns gegeben hat. Nun, manche Leute wissen eben nicht, was sie verpassen, aber das ist ein anderes Thema. Dann zieht Elisa weiter und er trifft dort eine Schunamitin und dieser Schunamitin, die ein Prophetenzimmer für ihn bereitstellt, verheißt er einen Sohn, der Sohn kommt. Das war das nächste Wunder. Dann stirbt dieser Sohn und der Sohn wird auferweckt. Das nächste Wunder, das siebte. Dann das achte Wunder, die Entgiftung dieser Speise. Das können wir mal kurz lesen. 2. Korinther 4, 38 bis 41. Elisa aber kehrte nach Gilgal zurück, es war aber Hungersnot im Land. Als nun die Söhne der Propheten vor ihm saßen, sagte er zu seinem Diener, setze den großen Topf auf und koche ein Gericht für die Söhne der Propheten. Siehst du, also Elisa gab Unterricht. Sie wollten ihn ja schon vorher in irgendwelche Prophetenschulen einladen, ja. Aber er gab Unterricht. Er gab das weiter, was er wusste. Und er bekochte seine Schüler auch. Da ging einer auf das Feld hinaus, um Kräuter zu sammeln, und er fand ein wildes Rankengewächs und las davon wilde Koloquinten, sein Gewand voll. Und er kam und zerschnitt sie in den Kochtopf. Sie kannten sie nämlich nicht, also sie wussten gar nicht, was sie da in den Topf schnetzelten. Und sie schütteten es aus zum Essen für die Männer, aber es geschah, als sie von dem Gericht aßen, da schrien sie auf und sagten, der Tod ist im Topf. Mann Gottes, war mein Schein, ich, hey, wo die Schüssali vergiften, geht's noch, hey. Wir sind hier angekommen zum Prophetie lernen. Wir möchten auch gerne Elia und Elisa werden, und jetzt vergiftest du uns da, um Himmels Willen. Und sie konnten nichts essen. Da sagte er, holt Mehl. Das warf er in den Topf und sagte, schütte es aus für die Leute, dass sie essen. Und es war nichts Schädliches mehr im Topf. Wieder eine Situation, wo Elisa eine Situation ändert zum Guten. Menschlich gesprochen wäre hier, ich weiß ja nicht, wie das Zeug geschmeckt hat. Ja. Aber Elisa reparierte das Ganze. Und die Salbung ist immer gut, um Dinge zu reparieren. Auswegslose Situationen zu ändern. Als nächstes Wunder sehen wir die Vermehrung von Brot. In 2. Könige 4, 42 bis 44. Und hier, wenn du dieses liest, dann fällt dir sofort die Speisung der 5000 ein von Jesus. Ein Hinweis, ein prophetisches Bild auf Jesus hin. Dann, ganz wichtiges Wunder, die Heilung Naamans. 2. Könige 5, 1 bis 19. Und ich möchte hier nicht die ganze Geschichte vorlesen. Naaman war der Heeroberste des Königs von Aram, ein bedeutender Mann, aber er war aussätzig. Und schließlich, er hat eine israelische Magd, eine Sklavin in seinem Haus, und die empfiehlt ihm, geh doch nach Israel, dort ist Elisa, der Prophet, und er kann dich befreien von deinem Aussatz. Und über Umwege kam er dann dahin. Und bezeichnend ist, was Elisa tut in Vers 10. 2. Könige 5, Vers 10. Und Elisa schickte einen Boten zu ihm und ließ ihm sagen, geh hin und bade dich 7-mal im Jordan. So wird dir dein Fleisch wiederhergestellt werden und rein sein. Wie wirkt die Salbung? Und hier könnten wir sagen, ist die Heilungssalbung in Aktion. Die Heilungssalbung, es ging darum, einen Aussätzigen zu reinigen, einen menschlich gesprochen zum Tode verurteilten, der hätte vielleicht noch ein paar Jahre gelebt, wäre aber bei lebendigem Leib verfault. Das ist so bei Aussatz, eine der schrecklichsten Krankheiten, die es überhaupt gibt auf dieser Erde. Hier ging es um Krankenheilung, die Salbung zu heilen. Aber wie wirkte diese Salbung? Elisa hielt es nicht einmal für nötig, vor seine Hütte zu treten. Naaman, wie er später selber formuliert, dachte, ja, der Prophet, der wird irgendwie hinauskommen, wird irgendeinen Spruch sagen und seine Hand über der Stelle wedeln. Aber Elisa tat das nicht, sondern er sagte ein Wort. Er gab ihm einen Auftrag, nämlich den Auftrag, wiederum eine Glaubenshandlung zu vollführen. Was sollte denn Gutes daran sein, sich 7-mal im Jordan unterzutauchen? Wie der Gute selbst feststellt, die Flüsse, die er selber in Damaskus hatte, wären sauberer gewesen als der Jordan. Wenn es also um eine physische Reinigung gegangen wäre, ja, dann lieber in Abama und Papa baden, in Damaskus. Aber der Prophet hatte gesagt, tauche dich 7-mal im Jordan unter. Und seine Diener brachten ihn schließlich dazu, genau dem zu entsprechen, was der Prophet gesagt hatte. Wenn er etwas Großes von dir verlangt hätte, dann hättest du es doch auch getan, sagten sie zu ihm. Und das überzeugte ihn. Und seht ihr, hier ist der Punkt, wo viele Gläubige Heilung verpassen. Sie sind begeistert, wenn ein charismatischer Heilungsevangelist da ist, der ihm den Kopf nach hinten drückt, bis sie eine Genickstarre bekommen. Oder Öl über ihn ausgießt, bis ihn der Bart trieft. Aber wehe, der Evangelist sagt ihnen, lerne Sprüche 4, 20 bis 22 auswendig. Das soll alles sein? Das soll mir zur Heilung verhelfen? Sprüche 4, 20 bis 22 auswendig lernen? Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen. Bewahre sie im Innern deines Herzens, denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung, Genesung, Gesundheit ihrem ganzen Leib. Und der Heilige Geist wirkt oft so. Der Heilige Geist wirkt oft so, indirekt, durch einen Auftrag, durch eine Glaubenshandlung. Unspektakulär. Vers 14, da stieg er hinab und tauchte im Jordan 7-mal unter nach dem Wort des Mannes Gottes. Da wurde sein Fleisch wieder wie das Fleisch eines Jungknaben und er wurde rein. Hey, wenn das Resultat ist von einer einfachen Glaubenshandlung, von einfachem Glaubensgehorsam, dann bin ich mir nicht zu schade, das zu tun, was der Mann Gottes mir gesagt hat, klein oder groß. Und die Salbung wirkt so. Hier ist die Heilungssalbung in Aktion. Ich meine, einen Aussätzigen reinigen. Das musst du erst mal hinkriegen. Das geht nur durch die Salbung. Im Zusammenhang damit haben wir den Aussatz Gehasis. Auch das ist wieder ein Negativwunder. Der Diener von Elisa lehnte jeden Lohn ab. Naaman wollte ihn natürlich königlich belohnen, hatte schon alles dabei. Aber Elisa lehnte das ab. Und Gehasi konnte es nicht verstehen, warum sein Herr das alles ablehnte und reiste ihm hinterher und betrog ihn und log ihm etwas vor. Und deswegen heißt es dann in 2. Könige 5, 27, Elisa stellt ihn dann, als er zurückkommt, und sagt zu ihm, so wird der Aussatz Naamans an dir haften und an deinen Nachkommen für ewig. Da ging er von ihm hinaus, aussätzig wie Schnee. Ein Negativwunder. Wiederum. Wir spielen nicht mit der Salbung. Wir spielen nicht mit dem Wort Gottes. Wir spielen nicht mit dem, was der Mann Gottes gesagt hat. Sondern wir halten uns daran. Wenn der Mann Gottes sagt, wir sammeln kein Opfer ein, dann wird kein Opfer eingesammelt. Da musst du nicht noch deinen privaten Klingelbeutel irgendwo aufheben. Interessant ist, dass Gehasi trotzdem der Diener von Elisa blieb. Seiten später, Kapitel später kommt er wieder vor und er ist immer noch der Diener Elisas. Stell dir das vor, das ist eigentlich ein doppeltes Wunder. Elisa lebte mit einem aussätzigen Diener zusammen und wurde dabei nicht angesteckt. Ein doppeltes Wunder. Dann haben wir das schwimmende Eisen, das 12. Wunder in 2. Könige 6, 1-7. Dann haben wir als 13. Wunder das Wort der Erkenntnis bezüglich der Anschläge Arams in 2. Könige 6, Vers 12. Da möchte ich kurz diesen einen Vers lesen. 2. Könige 6, Vers 12. Da sagte einer von seinen Knechten, nein, mein Herr und König, aber der Prophet Elisa, der in Israel ist, teilt dem König von Israel die Worte mit, die du in deinem Schlafzimmer redest. Durch das Wort der Erkenntnis. Elisa ist ein alttestamentliches Beispiel für die Manifestation der Gaben des Geistes. Wort der Erkenntnis, Wort der Weisheit, Weissagung. Er diente in diesen prophetischen Gaben, die im neuen Bund jedem Gläubigen zustehen. Er wusste Dinge auf Distanz, die der König von Aram in seinem Schlafzimmer sprach. Es gelang ihm nicht, irgendwelche Anschläge auszuführen gegen Israel. Elisa wusste es immer vorher und warnte seine Leute. Übernatürliche Erkenntnis, übernatürliche Einsicht. 14. Das Öffnen der Augen beim Diener Elisas. Aufgrund dessen lässt dann der König von Aram ein Kopfgeld aussetzen und will Elisa unbedingt fangen. Sie sind umzingelt und der Diener von Elisa, wahrscheinlich ist es eben Gehasi wieder, wirft die Hände über dem Kopf zusammen und sagt, jetzt ist aber vorbei, die sind viel mehr als mir. Und Elisa sagt nur, Herr, bitte öffne ihm die Augen, sodass Elisa die Heerscharen Gottes sehen kann, die um die Stadt herum lagern. Dann, 15. Wunder, die Blindheit der Aramäer. Die Aramäer werden mit Blindheit geschlagen. 16. Wunder, Weissagung über Samaria, wo eine Hungersnot herrschte, die dann aufgehoben wurde. 2. Könige 7, Vers 1. 17. Wunder, Wort der Weisheit über Hazael, dem König von Aram. 2. Könige 8, 9-13. 18. Wunder, Wort der Weisheit für Joasch. 2. Könige 13, 14-19. Und zum Schluss das 19. Wunder, das ich gezählt habe. Vielleicht gibt es verschiedene Möglichkeiten, hier zu zählen, findet sich in 2. Könige 13, 2. Könige 13 in den Versen 20 bis 21. Und das möchte ich noch kurz mit euch anschauen, denn es ist der krönende Abschluss des Dienstes Elisas, der Wirkungen der Salbung durch sein Leben. Und zwar heißt es hier, und Elisa starb und man begrub ihn. Und es kamen moabitische Räuberscharen ins Land, als das Jahr anfing. Und es geschah, als sie einen Mann begruben, siehe, da sahen sie die Räuberschar, und sie warfen den Mann in das Grab Elisas. Als aber der Mann da hineinkam und die Gebeine Elisas berührte, da wurde er lebendig und stellte sich auf seine Füße. Ist das nicht gewaltig? Nun, diese Schriftstelle, wenn du sie falsch verstehst und aus dem Zusammenhang reißt, dann kannst du hier den Reliquienkult aller Zeiten herleiten. Sprich, dass irgendwelche Knochen von Heiligen, quasi Heiligen, irgendwelche Wunder bewirken können. Ich denke, dass die katholische Kirche sich unter anderem auf diesen Vers hier bezieht mit ihrem Reliquienkult. Aber das ist völlig falsch. Hier haben wir wiederum ein Exempel. Hier haben wir wiederum ein etwas Beispielhaftes, etwas, das nicht wiederholt wird. Von wie vielen Propheten liest du denn, dass die Berührung mit ihren toten Gebeinen Leben hervorbrachte? Wir lesen das genau ein einziges Mal in der Bibel. Daraus eine Lehre herzuleiten oder eine Praxis wäre völlig falsch. Aber wir lernen wiederum etwas über die Salbung und über die Verfügbarkeit und Übertragbarkeit von Salbung. Offensichtlich war in den Knochen von Elisa noch so viel Kraft Gottes übrig, dass die Berührung mit diesen Knochen einen Toten von den Toten auferwecken konnte. Aber bemerke, das geschah nur ein einziges Mal. Sie sagt nicht, oh, jetzt haben wir einen Jungbrunnen, jetzt haben wir ein Allheilmittel gefunden für alle Toten in Israel, wir müssen sie nur ins Grab von Elisa bringen. Nein, sondern mit dieser einen Auferweckung war die Salbung aufgebraucht, die da noch war. Du fragst dich, ja, aber hallo, da habe ich wirklich ein Problem. Wie kann denn die Salbung des Geistes auf einem Skelett sein? Und ich sage es dir ganz offen und ehrlich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, aber ich lese es hier. Ich lese hier, dass Gott, Vater, Gott, der Heilige Geist, Gott, der Sohn von mir aus auch noch, diesen Dienst von Elisa in einer Art und Weise bestätigt haben, dass dies möglich war. Und wir lernen etwas über die Salbung. Die Salbung ist übertragbar. Wenn sie durch Totengebeine übertragbar war, wie viel mehr dann durch lebendige Hände? Wie viel mehr durch Menschen aus Fleisch und Blut, die lebendig sind, erfüllt sind mit dem Geist Gottes, die leben unter dem Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus? Das neutestamentliche Gegenstück hier zu diesen Versen ist Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wie viel mehr wird der Geist dessen, der Christus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig und gesund machen wegen seines in euch wohnenden Geistes. Wenn schon die Salbung, der Überrest der Salbung auf den toten Gebeinen eines alttestamentlichen Propheten ausreicht, um einen Menschen von den Toten aufzuwecken, was kann die Salbung dann tun in einem Menschen, der quicklebendig vor dem Herrn tanzen, jubeln, springen und hüpfen kann? Preis dem Herrn. Lasst uns in diese Dimension hineinwachsen. Lasst uns etwas mitnehmen von diesen Dingen. Lasst uns etwas lernen. Wisst ihr, diese Dinge sind aufgeschrieben worden, nicht damit wir etwas haben, worüber wir nachdenken können oder lachen können oder studieren können, sondern als Beispiele. Als Beispiele für unser Leben. Als Beispiele für das, was möglich ist unter dem neuen Bund.